Schön, dass es schon geklappt hat, den Michael zu provozieren mit dem Thema. Das war mein Ziel. Ich wusste natürlich, dass es etwas reißerisch ist, angepasst leben. Oft ist es ja so, dass man sich irgendwo anpassen muss, um irgendwo zugehören zu dürfen. Ja? Man passt sich an, damit man zugehört zu einer Gruppierung oder zur Familie oder zu einer, keine Ahnung, Partygruppe, die halt genau das macht. Da muss man sich anpassen, dass man cool ist, dass man dazugehören darf. Und manchmal ist es sogar so, dass man dadurch auch ein Stück weit die eigene Identität verliert. Weil man, wenn man sich immer wieder anpasst und dort anpasst und dort anpasst, irgendwann ist man einfach nicht mehr sich selbst, sondern man ist immer nur das, was man vor Ort sein muss, um dazugehören zu können. Deswegen, es ist provozierend, ja, angepasst zu leben. Und das fordert uns auch heraus. Aber es gibt, wie Michael schon gesagt hat, einen Bereich, der sich lohnt, sich anzupassen oder daran anzupassen, um leben zu können. Weil es uns erst zu dem werden lässt, zu dem wir als Menschen eigentlich letztendlich bestimmt sind. Und um das geht es heute Morgen, dass wir verstehen, was lohnt sich wirklich? Wo können wir uns wirklich anpassen, damit es sich lohnt, angepasst zu leben? Und es ist eben nicht die Welt, sondern es ist letztendlich Gott. Und ich möchte euch eine sehr provozierende Stelle auch dazu lesen, ein provozierendes Thema und eine provozierende Stelle, weil es gehört da zusammen. Und es ist herausfordernd und ich bin gespannt, was wir heute Morgen mitnehmen können, auch jeder für sich ganz persönlich. Und es steht in Lukas 6, Vers 36 bis 38. Ich habe es immer wieder gekürzt. Ich war erst bis Vers 42 und dann war ich bei 39 und jetzt bin ich nur bei 38. Genau, deswegen habe ich es doch noch ein bisschen geändert, aber das Thema hat sich nicht geändert. Ich möchte euch das gerne vorlesen. Ihr könnt es mitlesen hier hinten an der Wand. Dort sagt Jesus, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Ihr könnt ganz kurz mal den Text auf euch wirken lassen und überlegen, was bedeutet das, angepasst zu leben. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist eine ganz klare Aufforderung von Jesus. Seid barmherzig. Und das gilt auch nicht nur für die Jünger von damals, an die es eigentlich gerichtet war, sondern es gilt genauso auch für uns. Das möchte ich vorweg schon mal sagen, denn ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das, was wir heute hören, sehr genau auch auf uns beziehen. Diese Aufforderung damals, wie Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, seid barmherzig. Aber wie sieht diese Barmherzigkeit eigentlich aus? Wie sollen wir eigentlich barmherzig sein? Es gibt ja viele Gleichnisse und Beispiele, aber was bedeutet eigentlich barmherzig sein? Und wie können wir das eigentlich lernen, barmherzig zu sein? Was ist das Vorbild dafür, Barmherzigkeit einzuüben? Jesus selbst sagt letztendlich, schaut auf den Vater. Schaut auf Gott. Schaut auf den, der die Barmherzigkeit in Person ist. Er war so sehr barmherzig, dass er alles daran gesetzt hat, dass wir Menschen Erlösung und Errettung finden konnten. Seine Barmherzigkeit übersteigt alles, was wir uns jemals vorstellen könnten und wir jemals aus eigener Kraft umsetzen könnten in diesem Leben. Seine Barmherzigkeit schließt seinen eigenen Tod mit ein. So sehr will er barmherzig sein. Gott macht sich durch Jesus letztendlich anfassbar. Diese Barmherzigkeit ist so groß, dass er selbst Mensch wird und man ihn berühren kann. Anfassbar, nahbar, ansprechbar. Und das alles ausgelöst von Gottes Liebe zu uns Menschen. Seine Vaterliebe zu uns seinen Kindern. Er setzt letztendlich alles daran, dass wir ihm wieder begegnen können. Das ist die pure Barmherzigkeit, die Gott an den Tag gelegt hat. Und die das möglich gemacht hat, heute auch für uns heute darüber nachzudenken, was es für uns bedeutet. Jesus selbst ist das Endergebnis dieser Barmherzigkeit Gottes für uns. Gott macht sich durch Jesus nahbar. Er macht es möglich, dass wir Gott wieder begegnen können. Das ist die Grundbotschaft vom Evangelium. Wir können wieder in Gemeinschaft zu Gott treten. Das ist die pure Barmherzigkeit Gottes, motiviert durch seine Liebe zu uns. Die Barmherzigkeit ist wie eine Art Überschrift hier in unserem Text. Eine Überschrift, die dann umgesetzt wird in dem, was dann in unserem Text beschrieben wird, was Jesus dann sagt. Eine Überschrift für das, was Jesus als nächstes deutlich machen möchte. Nämlich, wie die Barmherzigkeit ganz konkret ausgelebt werden soll. Aber das ist wichtig, der Vater ist das Vorbild. Wenn wir über Anpassung, angepasst Leben nachdenken, dann denken wir an das Vorbild und das ist Gott und dann können wir ganz schnell ins Verzweifeln kommen. Aber es ist ein sehr, sehr gutes Vorbild, es ist das einzige Vorbild, wo es sich lohnt, wirklich sich komplett anzupassen, wenn es möglich wäre. Wir wissen ja, dass es ganz schön nicht möglich ist. Alles, was wir ansatzweise versuchen, irgendwie zu messen, setzen wir nicht bei unseren Mitmenschen an, wenn wir sagen, wir wollen Gott angepasst leben. Wir setzen es nicht an Menschen an, um uns dann über sie zu profilieren und sagen, guck mal, wie besser ich bin. Sondern wir setzen unseren Maßstab zu Gott in Verhältnis. Meine Kontrolle, wie gut und barmherzig oder wie gut ich bin, ist nicht mein Mitmensch, sondern ich stelle es in Verhältnis zu Gott. Und damit kommt eine Riesenbarmherzigkeit in unser Leben für unsere Mitmenschen. Ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir lernen, unsere Maßstäbe nicht an dieser Welt anzupassen oder nicht an unseren Mitmenschen anzulegen und sagen, guck mal, du bist bloß so groß, ich bin so groß, haha, sondern wenn wir anfangen, letztendlich unseren Maßstab an Gott anzulegen, ich glaube, das macht uns richtig demütig. Ich glaube, das macht uns wirklich zu Menschen, die verstehen und immer mehr begreifen, wer wir sind und wer Gott ist und was er eigentlich für uns getan hat und was für eine Chance wir eigentlich haben, wenn wir uns an ihn anpassen. Und nicht anhand von anderen Menschen uns messen. An ihm orientieren wir uns. Als Christen wollen wir ihm nachfolgen. Als Christen wollen wir fragen, Gott, was willst du für uns? Denn wir sind dazu aufgefordert, in der Barmherzigkeit wieder Vater zu sein in dieser Welt. Einer der herausforderndsten Bibelstellen oder Bücher im Neuen Testament, wie ich finde, weil er einfach immer wieder provokativ ist, abgesehen von den Evangelien, ist Jakobus. Und in Jakobus 3, Vers 17 sagt Jakobus, warum wir so sein und handeln sollen wie der Vater. Er beschreibt es, weil er sagt, daran erkennt die Welt, dass wir zu Gott gehören. Dadurch können wir, das ist die Auswirkung, wenn Gott in unserem Leben ist. Denn wenn wir uns nach oben ausrichten, wirkt sich das auf unser ganzes Sein aus als Menschen. Und dort sagt Jakobus in Jakobus 3, 17, die Weisheit von oben, und damit ist Gott in seiner Person auch gemeint und der Heilige Geist, der in uns wohnt, die Weisheit von oben aber ist erstens rein. Das ist eine schöne alte Übersetzung, sodann friedvoll, dann milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Was ist das, wenn wir uns an Gott anpassen, dann kommt Gottes Weisheit in uns hinein und passiert und setzt genau das in uns um. Und wir wissen genau, wie stark wir daran knabbern und merken, dass es eigentlich gar nicht so ist oder nicht so ist, wie es eigentlich hier so beschrieben ist. Aber doch fasziniert mich das. Und ich habe mir mal die einzelnen Begriffe angeschaut und mich gefragt, was macht das eigentlich mit mir? Wenn ich auf den Vater, auf Gott schaue, dann ist Gott die Weisheit in Person. Er ist die Weisheit in Person. Und aus dieser Weisheit heraus kommt all das, was er für uns Menschen eigentlich möchte. Und aus dieser Weisheit heraus bist übrigens auch du und ich entstanden. Du bist ein guter, genialer Gedanke Gottes. Und das Erste und Wichtigste, was Jakobus hier beschreibt, bevor alles andere kommt, was ihm absolut wichtig ist, was er uns zutiefst wünscht, ist Reinheit. Und ich habe mich gefragt, wer möchte eigentlich nicht rein sein? Wer möchte nicht in guten Beziehungen zum anderen Menschen leben, weil einfach nichts dazwischen ist, weil da keine Lügen dazwischen sind, weil da kein schlechter Umgang miteinander ist. Und je näher man sich kommt und je näher man sich kennenlernt, gerade zum Beispiel in einer Partnerschaft, fällt es gar nicht mehr so einfach, weil man doch den anderen besser kennenlernt und denkt, da wüsste ich noch was zu bemängeln. Wer ist verheiratet oder in Beziehung, kennt das? Die Mutigen, danke, vielen Dank, die Mutigen, ja. Es ist gar nicht so einfach mit dieser Reinheit. Und doch ist es so sehr in uns drin, dass wir uns danach sehen, dass es in uns rein so geht und natürlich der Partner auch. Und wie kommt diese Reinheit in uns hinein? Wie können wir wenigstens ein Stück Vorgeschmack von dieser Reinheit erleben? Durch die Weisheit, die von oben kommt. Ich wünsche mir ein Leben eigentlich ohne Schuld, ohne Sünde, würdig vor Gott stehen zu können, aber ich kann es nicht aus eigener Kraft heraus. Ich möchte eigentlich keine Unreinheit mehr haben in mir. Ich möchte rein im Umgang mit meinen Mitmenschen sein. Wenn ihr überhaupt einen Maßstab in eurem Leben anlegen wollt, dann nehmt den von Vater im Himmel, denn das lohnt sich danach zu streben. Auch wenn Gott weiß, wir werden es nicht in Perfektion erreichen, aber der Maßstab, der für mich zählt im Leben, ist Gott und nicht irgendwelche Menschen, die wir versuchen, irgendwie was reinzudrücken, damit sie sich besser fühlen. Oder wenn ich es umgekehrt mache und ich mich versuche, über andere zu stellen und sagen, ja, ich bin ein besserer Christ wie du. Das ist Blödsinn. Es gibt nur eins, entweder man folgt Jesus nach oder man folgt Jesus nicht nach. Und in diesem Jesus-Nachfolgen richte ich mich auf Gott aus. Und er darf mein Maßstab sein, das ist meine Grundsatzentscheidung. Wie viel besser du scheinbar im Verhältnis zu anderen Menschen bist, ist einfach nicht relevant. Gott interessiert es nicht. Und das bringt mich auch nicht in meiner Beziehung zu Gott und auch in der Beziehung zu meinen Mitmenschen weiter. Im Gegenteil, es zerstört sogar Beziehungen. Also brauchen wir einen Maßstab, der nicht an andere Menschen angelegt ist. Denn bei Gott zählt nur das Angepasstsein an ihn. Aber aus dieser Weisheit, die Jakobus hier beschreibt, entstehen noch viele andere Dinge. Er schreibt ja, ist erstens rein, so dann, also aus dieser Reinheit heraus, kommen noch viele andere Aspekte, die auch noch dazu gehören. Und zwar Menschen, die sich am Vater orientieren, sind voller Frieden. Und kann man wieder fragen, wer sehnt sich nicht nach Frieden? Frieden in dieser Welt, aber auch Frieden auch in uns selbst, über unser Sein als Menschen, über unsere, keine Ahnung, Frieden über unsere Einschätzung, wer wir sind, Frieden über unseren Körper, ja, ich meine, der verformt sich ja auch mit den Jahren. Einfach Frieden. Ein friedliches in sich und im Miteinander sein. Ich sehe mich nach diesem Frieden. Und ich glaube, dieser Frieden kommt nur durch seine Weisheit in mein Leben. Oder das Wort mild, sagt man ja heute nicht mehr so wirklich. Ja. Mild, es gibt noch milde Kaffee und so. Aber das Wort mild bedeutet, aus der Weisheit Gottes heraus kommt ein Mensch, der umgänglich ist, mit dem man Umgang haben kann, wo man nicht erstmal denkt, oh, das ist aber ein Reibeisen, ey. Sondern das ist mild, ein Charakter, der von Gott geschliffen ist und wo man merkt, wow, da strahlt was aus. Ein Mensch, der von Gottes Weisheit erfüllt und durchdrungen ist, er ist folgsam. Das bedeutet nicht, dass er eine Marionette ist, gell? Das ist was ganz anderes. Er ist folgsam. Ein Mensch, der sich einfach auch was sagen lässt, der kritikfähig ist, der sagt nur, ja, ich möchte wissen, wenn ich was Falsches gesagt habe. Weil manchmal sehe ich das einfach nicht. Folgsam. Es entsteht ein toller, durch Gott greifbarer Charakter, wenn seine Weisheit uns schleift. Auch dieser Mensch, dann kommt ja auch dieser Begriff, was die Überschrift von unserer Stelle heute ist. Er ist voller Barmherzigkeit. Er pocht nicht auf das eigene Recht, sondern hat ein erbarmendes Herz und verhält sich so, dass man sich dem anderen annimmt. Aus dem Verhalten eines Menschen, der auf Gott ausgerichtet ist, entstehen auch gute Früchte. Wir können keine Frucht aus uns herausbringen. Wir können keine Menschen dahin bringen, dass sie anfangen zu lieben, wenn wir sie nicht lieben und wenn wir die Liebe von Gott nicht empfangen, um sie auch lieben zu können, selbst wenn sie noch Reibeisen sind. Manchmal ist man vielleicht selbst das Reibeisen, gell? Also, wir müssen nicht auf die anderen schauen. Wie schon Maßstab an sich selbst anlegen, gell? Aber diese gute Früchte, die lohnen es sich, danach auszustrecken, sich danach zu sehnen. Aus der Orientierung nach oben heraus entsteht Gutes im Überfluss. Und außerdem ermöglicht die Weisheit, dass man unparteiisch ist. Was meint die Stelle eigentlich mit unparteiisch? Durch die Unparteiigkeit ergreifen wir nicht eine Seite und grenzen den anderen aus, sondern durch die Unparteiigkeit suchen wir immer das Wir. Wir suchen das Wir, wir suchen die Einheit miteinander. Unparteiigkeit bedeutet, wir suchen das Gemeinsame. Und wenn wir Jesus nachfolgen, haben wir etwas Gemeinsames, das uns eben nicht trennt, sondern verbindet. Und das ist Gott, denn Jesus Christus Mensch wurde. Und man lebt ungeheuchelt. Auch wieder ein Begriff, das verwendet man nicht mehr so häufig. Oder weiß nicht, wann du das letzte Mal zu jemandem gesagt hast, du bist ungeheuchelt oder du lebst ungeheuchelt. Ist nicht der typische Begriff, okay, Heuchler sagt man auch, du Heuchler. Aber ist auch nicht der typische Umgangston, den man anwendet. Aber man versteht sich nicht, sondern man verstellt sich letztendlich nicht, geht es hier in ungeheuchelt sein. Man verstellt sich nicht, sondern ermöglicht es dem Gegenüber, dass er die wirklichen Gedanken erkennen kann. Man spielt nicht etwas vor, was gar nicht stimmt, sondern man ist echt, man ist ehrlich. Und wenn diese ganzen Charakterzüge zusammenkommen, ist es ein Paket, das fällt auf. Man merkt, da reibt jemand an diesem Reibeisen, sodass es wirklich ein Charakter ist, der schön wird und immer schöner wird. Ich könnte fast auch schon wieder ein Thema sein zur Schönheit der Gemeinde, die Serie, die ich abgeschlossen habe letzten Sonntag. Aber es geht ja immer wieder darum, dass wir da Schritte machen in dieser Welt, dass wir erkennbar werden. Und diese überschriebene Barmherzigkeit von unserem Haupttext kommt von einem Gott, dessen Weisheit rein ist. Er ist der Vergleichsmaßstab und wir sind aufgefordert, uns an ihn anzupassen und auszurichten. Und wenn das passiert, dann hat es seine Auswirkungen. Dann hat es Auswirkungen auf unser gesamtes Leben. Und die bringt uns jetzt der Predigttext vor Augen. Denn im nächsten Vers, in Vers 37, heißt es: Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Wenn man das so liest, das ist für mich schon auch wieder so ein herausfordernder Text, weil ich immer denke, ja, wir leben ja aus Gnade. Was passiert, wenn ich nicht vergebe? Bin ich dann nicht mehr gerettet? Aber ich glaube, darum geht es gar nicht in diesem Text. Ich glaube, wer Jesus nachfolgt und sein Leben hat, der hat das ewige Leben und er folgt Jesus nach. Und selbst wenn wir es nicht schaffen, perfekt zu leben, steht die Gnade über allem. Aber ich glaube, das, was hier beschrieben wird, wenn das nicht gelebt wird, wenn wir nicht vergeben, hält es den Segen Gottes in dieser Welt auf. Wenn wir nicht aufhören, Menschen zu verdammen, hält es Gottes Segen durch uns in dieser Welt auf. Aber wenn wir vergeben, setzt es uns frei in dieser Welt, Menschen zu dienen, weil wir merken, uns ist vergeben. Auf Gott ich werde es nachher nochmal erklären am Schluss. Der letzte Vers von diesem Text bringt es auch nochmal auf den Punkt. Und ich habe nochmal eine Parallelstelle, die es auch noch so sehr deutlich macht, was ich damit meine. Auf Gott angepasst und ausgerichtete Menschen richten einfach nicht mehr. Sie hören auf, diese Menschen zu verurteilen. Denn der Richtgeist in uns ist oft fatal für unser Umfeld und auch für uns selbst. Und mit diesem Richten meint man nicht letztendlich das Richten vor Gericht, wenn irgendwelche Straftaten zur Rechenschaft gezogen werden. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen einem verletzenden persönlichen Urteil über einen Menschen und einem sachlichen Beurteilen einer Tat. Es ist gut, dass wir ein Rechtssystem haben, wo Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Es ist gut. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, Menschen zu verurteilen, zu richten, egal wo sie herkommen, wer sie sind und was sie geprägt haben und was für Päckchen sie mitgebracht haben. Denn ich habe auch mein Päckchen mitgebracht. Lieblose Nörgelei, Kritiksucht ohne Herz, von oben herab verurteilen, das Kritisieren, um den anderen zu schädigen oder dem anderen schaden und um selbst zu glänzen, das sind alles Faktoren, die hier gemeint sind. Aber was ist die Konsequenz, wenn wir es doch tun? Gott wird unsere Maßstäbe eben auch an uns anwenden, in diesen Fragen. Er wird uns eben nicht freisetzen. Gott sei Dank gilt das nicht nur im Negativen. Denn bei Richten und Verdammen ist es klar, sondern es gilt auch fürs Positive. Denn wenn wir vergeben, dann wird uns auch vergeben. Dann werden wir freigesetzt. Dann wird wieder mehr passieren, wieder mehr Gutes passieren in unserem Leben. Wer aktiv andere Menschen vergibt, dem wird Gott auch vergeben. Der wird von Gott freigesetzt werden. Und er wird ein Leben leben, das freier ist, wie wenn er es nicht tut. Es ist so wichtig, dass wir vergeben, weil eben auch Gott, der Vater, uns gegenüber dazu bereit ist, zu vergeben. Ich habe euch noch eine Stelle mitgebracht aus Matthäus 6, Vers 14, wo es heißt, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch vergeben. Sich an Gottes Barmherzigkeit anzupassen und angepasst zu leben, hat befreiende Konsequenzen für uns. Denn dadurch ist uns vergeben. Und jemand, der vergeben bekommen hat, der fängt an zu tanzen und springen. Und er weiß, was er bekommen hat. Er weiß, was er erhalten hat. Er weiß, was er getan hat, aber er weiß auch, was er vergeben bekommen hat. Und er ist frei, jetzt es wieder neu zu versuchen. Vielleicht auch mit der Person, die ihm vergeben hat. Und wer uns am meisten vergeben hat, ist Gott selbst. Und es geht noch weiter im aktiven Barmherzigkeit leben. In Vers 38 heißt es dann weiter, gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Angepasst leben an Gott. Ich habe lange an diesem Vers rumgeknabbert. Ich habe am Anfang gar nicht verstanden, was bedeutet das eigentlich? Was will der Text auch mir sagen? Was will Gott mir jetzt sagen durch diesen Text? Irgendwann war es mir klar. Wenn wir geben, weil wir ja alles, was wir haben, von Gott bekommen haben, egal was, dann werden wir von Gott auch reichlich empfangen. Ich glaube fest daran, dass das ein biblisches Prinzip ist. Aber nur, wenn unsere Motivation aus der Barmherzigkeit und Liebe herauskommt, nicht aus dem, ah ja, dann kriege ich ganz, ganz viel zurück, haha, sondern es geht darum, dass wir wissen, wem wir nachfolgen, wem wir uns hingeben, an wen wir uns anpassen und Gott wird uns überreich beschenken. Nicht aus egoistischen Zügen heraus, weil Gott uns dann ganz viel, viel mehr zurückgeben wird, sondern weil wir wissen, wer er ist und wem wir nachfolgen. Und weil wir auf das warten, was Gott für uns bereithält in der Ewigkeit. Es ist nicht das, was er bereithält, uns dann zurückzugeben im Überfluss. Aber es ist trotzdem Tatsache. Wir geben von unserer Zeit, von unserem Geld, von unserer Hilfe, von unseren Gaben und so weiter, weil seine Barmherzigkeit uns dazu drängt und wir angepasst an Gott auch Barmherzigkeit leben in dieser Welt. Und Gott wird uns nicht nur ein wenig zurückgeben, das ist ein Versprechen. aber nicht unsere Motivation. Und Jesus verwendet hier ein Bild, und das ist das Bild, wo ich lange drüber nachgedacht habe, aber das letztendlich so eindrücklich ist. Es ist der Schoß, der nicht nur locker mit irgendwas befüllt wird, so zum Beispiel große Kugeln, wo viel Platz dazwischen ist und viel Luft dazwischen ist, dass Gott uns befüllen wird. Sondern es wird übervoll. Es wird hier beschrieben, es wird gepresst, dass ja keine Lücke mehr in diesem Schoß frei ist. Es wird gepresst, dass es meist das Maximum da reinpasst in diesen Schoß. Ja, in diesen Schoß, ja, wenn man sich so hinkriegt, in diesen Schoß. Ja, und Gott füllt diesen Schoß und nicht nur das. Er füllt es so weit, dass es überläuft. Es ist zwar schon voll gepresst und schwer geworden, weil da kein Zwischenraum mehr voll ist, aber es wird sogar überlaufen. Das, was Gott zurückgibt, ist weit mehr wie das, was wir jemals in dieser Welt investieren können. Gott füllt nicht nur unsere kleinen leeren Hände, Gott, ich habe doch meine leeren Hände, sondern, und jetzt füll diese kleinen leeren Hände, sondern er nimmt diesen Schoß als Beispiel. Jesus sagt, dieser Schoß wird gefüllt und so weit gefüllt und gepresst und gedrückt, dass das Maximum reingeht und dann läuft es auch noch über. Gott gibt das Maximale. Gott ist kein Gott, der geizt. Und Gott hat uns die Gaben, die uns dann zugedacht sind, so reich gegeben, dass sie nicht in unsere Hände passen, sondern wir unser Gewandbausch hochnehmen müssen, um die Fülle tragen zu können. Wir haben zwar nicht mehr diese Gewänder, ich weiß nicht, ob ihr mal so einen Bibelfilm geguckt habt, wo sie alle mit den Kleidern rumlaufen. Ist ja heute nicht mehr Standard, ja, wir sind Hosenmenschen, die Männer meistens auf jeden Fall. Aber ich habe so ein kleines Bild, wo ich als Kind damals gemacht habe, ja? Wenn es irgendwo Süßigkeiten gab, ja? Ja? Was habt ihr dann gemacht? Also, ich bin da hingelaufen, das T-Shirt hochgemacht, ja? Und dann habe ich reingesammelt, ja? Bis voll und dann bin ich weggerannt und dann, ja? Also, nicht in die Hände passen, ich hatte ganz kleine Hände gehabt, ja, früher mal, wie ich noch jung war. Da passte nicht so viel rein, aber in mein T-Shirt, ja, wenn ich das schon hochgeklappt habe, da ging richtig viel rein. Und so in etwa können wir uns das vorstellen. Dieses T-Shirt oder dieser Schoß, er wird übervoll gefüllt, gedrückt, gequetscht, dass noch mehr reinpasst und es läuft auch noch über. So viel will Gott uns schenken und uns zur Verfügung stellen. Was klar ist, ist, dass die Barmherzigkeit ein aktives Handeln ist. Barmherzigkeit ist immer aktiv. Und wenn wir das aktiv leben, sichert uns Jesus die überfließende Versorgung des Vaters zu. Wenn wir es nicht leben, eben nicht. Nicht, weil Gott es nicht will, sondern weil Gott es nicht kann. Er möchte es von Herzen. Wer gibt, bekommt. Aber nicht nur ein wenig. Wer angepasst an Gott lebt, bekommt auch viel anvertraut und in seinen Schoß gelegt. Und wir können wiedergeben, weil wir alles von Gott bekommen haben. Gott versorgt und belohnt im Überfluss. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es jemand, der schon mal sowas erlebt hat, dass er gesagt hat, ich habe da ganz, ganz viel rein investiert oder viel gegeben oder viel Zeit oder wie auch immer und ich habe es voll erlebt, wie Gott mich versorgt hat. Ich frage nachher nochmal, überleg mal, ob du sowas erlebt hast und überleg, ob du es vielleicht hier vorne kurz erzählen willst. Dann darfst du nachher kurz nach vorne kommen und das erzählen. Überleg ganz kurz, ich mache den Schlusspunkt noch von der Predigt und dann frage ich nochmal, ob jemand was erzählen will. Wenn nicht, dann nicht, ist auch gut. Aber vielleicht hat jemand genau das erlebt und will es uns als Motivation und als ein Ja, so ist es mitgeben. Die Frage ist, was machen wir mit dem, was wir bereits schon haben? Nicht von dem, was wir vielleicht irgendwann mal von Gott bekommen, sondern das, was wir jetzt haben, was du jetzt in diesem Leben hast. Gehst du oder gehen wir sparsam damit um? Weil wir denken, wir kommen zu kurz. Dann werden wir auch sparsam empfangen. Dann werden wir auch sparsam ernten. Paulus bringt es auch auf den Punkt in 2. Korinther 9, Vers 6. Er sagt über Menschen, die sparsam sind, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Ich möchte segensreich säen. So gut wie möglich auf allen Ebenen in meinem Leben. Nicht damit ich es perfekt mache, sondern weil ich glaube, das ist das Beste, was wir tun können. Mit Gottes Gaben, die er mir gegeben hat, verschwenderisch in dieser Welt hausieren gehen. Mit Empfunden, anvertrauten Pfunden zu wuchern. Mit all dem, was Gott uns gibt, ihm zur Verfügung stellen und zu schauen, was er tut damit. Und dann zu erleben, wie er versorgt. Und ich habe es immer wieder erlebt. Ich möchte positiv verschwenderisch sein, weil ich ja auch alles von ihm erhalten habe. Ich glaube, dass wir nicht in der Fülle leben, wenn wir alles oder das meiste für uns behalten und wir das, was wir empfangen haben, nicht reichlich weitergeben. Ich habe auch schon negative Erfahrungen damit gemacht, reichlich weiterzugeben. Das hält mich trotzdem nicht ab, das trotzdem zu tun. Es gibt Menschen, die nutzen das aus. Es gibt Menschen, die raffen. Und die warten nur auf so Menschen wie euch und uns, die verschwenderisch geben. Aber lasst euch davon nicht abbringen. Denn es kommt darauf an, wer es sieht, und er sieht es. Wir sollen uns nicht ausnutzen lassen, aber wir sollen verschwenderisch leben. Im positiven Sinne. Egal wie viel negative Erfahrungen wir gemacht haben, ich möchte nicht damit aufhören zu wuchern mit dem, was mir anvertraut ist. Warum? Weil uns einfach viel anvertraut ist. Und deshalb lasst uns viel säen. Und dadurch leben wir an den Vater angepasst und leben immer mehr aus der Fülle des Vaters heraus. Und ich glaube, das können wir nur lernen und erfahren, wenn wir es ausprobieren. Wenn wir Angst haben, es überhaupt auszuprobieren, weil es könnte ja nicht funktionieren, werden wir es nicht erfahren, ob es wirklich so ist. Aber wenn wir sagen, doch, ich probiere das mal da in diesem Bereich, mal gucken, was passiert. Und mal schauen, was die Erfahrung hier macht. Ich lade euch herzlich dazu ein. Und ich glaube, genau dadurch leben wir an den Vater angepasst, weil er uns versorgt. Er hat uns alles zur Verfügung gestellt. Wir ernten segensreich, weil wir segensreich säen. Was hast du von Gott bereits anvertraut bekommen? Jeder hat von uns etwas anvertraut bekommen. Wahrscheinlich im Übermaß. Wir leben in Deutschland, wir haben so viel anvertraut bekommen. Was kannst du vielleicht segensreich weitergeben? An Zeit, an Hilfe, an Gaben, an Geld oder was auch immer. Entscheide dich heute Morgen dazu, barmherzig zu leben und segensreich zu säen. Sammle Erfahrung, Barmherzigkeit zu leben. Nicht zu richten, nicht zu verdammen. Zu geben und zu vergeben. Und ich glaube, wenn wir angepasst auf Gott leben und dadurch segensreich säen, werden wir früher oder später erleben, wie überreich Gott uns mit Segen überschütten wird. Und vielleicht hast du es jetzt schon erlebt. Hat jemand was, wo er erzählen will?